Predige über Jeremia Kapitel 9, Vers 21 bis 24. Jeremia Kapitel 9, Vers 21 bis 24. Der Tod ist uns durchs Fenster gestiegen, ist eingedrungen in unsere Paläste. Er schlägt das spielende Kind auf der Gasse und den jungen Mann auf dem Markt. Und es liegen die Leichen der Menschen wie Mist auf dem Feld, wie Hallenbüschel hinter dem Schnitter, die keiner sammelt. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmen will, einsichtig zu sein und mich zu erkennen, zu wissen, dass ich der Herr es bin, der Gnade und Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt. Denn an solchen habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Es gab vor Jahren so einen Werbeslogan, der hieß Genuss ohne Reue. Genuss ohne Reue, das heißt, du kannst ruhig so kräftig drauf losleben, wie du dir das vorstellst, natürlich in diesem Fall mit einem gewissen Fabrikat vielleicht, und du brauchst es nicht zu bereuen. Das ist so einfach Freude im Leben, egal woran, ohne Auswirkung, ohne negative Auswirkung. Nun habe ich hier so einen Fluggegenstand mitgebracht, den viele kennen, vielleicht auch manche schon benutzt haben. Der stammt aus Australien und wurde von den Aborigines hergestellt, diesen Ureinwohnern Australiens, die ja schon vor vielen Jahrhunderten das beherzigt haben, was hier in Deutschland oder in der westlichen Welt erst vor kurzem entdeckt wurde, nämlich dass beim Fliegen zum Beispiel die Flügel nicht so flach wie ein Brett sind, sondern vorne gewölbt. Das hatten die schon ein paar Jahrhunderte vorher entdeckt. Oder dass beim schnellen Fliegen es gut ist, wenn die Flügel nicht so waagrecht sind, einfach nur und gerade, sondern gewinkelt. Das hat man erst jetzt bei den Düsenjägern vor einiger Zeit entdeckt, sodass dann die Flügel ein bisschen besser hielten als vorher. Das wussten die alle schon früher. Insofern ist ganz interessant, ob die primitiven Leute immer die primitiven sind. So ein Ding, sagte jemand scherzhaft, was ist das eigentlich? Das ist so ein Ding, wenn man es wegwirft und es kommt nicht zurück, dann ist es keins gewesen. Das heißt, so ein Bumerang ist dadurch bekannt geworden, dass er, wenn er richtig geworfen wird, wieder zurückkommt und genau dorthin, wo er hergekommen ist. Das heißt, wenn man nicht achtpasst, kann man davon selbst getroffen werden. Und Sünde in einem gewissen Sinne ist wie ein Bumerang. Man wirft sie weg, sagt schön, Genuss ohne Reue, es geht immer vorwärts. Aber irgendwo ist so ein Wendepunkt erreicht und da kommt die ganze Sache wieder zurück. Und trifft einem. In 4. Mose 32, Vers 23 heißt es, eure Sünde wird euch treffen. Das heißt, vielleicht denkt ihr, ihr seid sie los. Prima. Aber irgendwo, die kriegt die Kurve und trifft euch wieder. Und der Jeremia, das war ja ein bedeutender Prophet, dessen Text wir hier vorgelesen haben, der hatte die Aufgabe, seinem Volk zu sagen, wisst ihr was? Euch wird eure Sünde treffen. Und wissen Sie, wie beliebt dieser Mann war? Sie hätten ihn gerne jeden Tag zweimal umgebracht. Aber sie haben es eigentlich nicht geschafft, weil Gott ihn beschützt hat. Das ist das Schlimme, was mich persönlich immer wieder zum Entsetzen treibt. Ich weiß nicht, wie der Einzelne das sieht. Wenn wir einander unsere Fehler vorhalten, was ist das Erste, was der andere tut? Er sagt, ja, ich sehe das ein. Nein, er rechtfertigt sich. Und mit dieser Selbstrechtfertigung weist er diesen Vorwurf entschieden von sich. Das steckt so in uns drin. Braucht man nur einen Vorwurf zu machen, schon rechtfertigt er sich und ist weit davon entfernt, das zuzugeben, oft sogar weit davon entfernt, es überhaupt einzusehen, was ihm da gesagt wird. Insofern hatte der Jeremia eine sehr undankbare Aufgabe. Er sollte nämlich dem Volk sagen, welche Auswirkungen die Sünde für ihr Leben hätte. Und da hat er ihnen, man kann zu Hause gern mal das Kapitel 7 bis 9 ganz lesen, hat er ihnen einfach mal alle ihre Sünden vor Augen geführt. Und ich will das auch tun und fragen, ob das nicht vielleicht auch mit uns irgendeinen Vergleich hergibt für unsere Zeit. Einmal sagte er den Leuten, dass sie sehr freundlich sind mit Worten, aber arglistig im Herzen. Es gibt so ein soziales Make-up, so ein Lächeln, was aber tief im Herzen keineswegs der Wahrheit entspricht. Im Gegenteil, im Herzen sind böse Gedanken gegen den anderen und eventuell auch Pläne, wie kann ich ihn nur überlisten? Zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft. Diese Formulierung, dass jemand ein Schlitzohr ist, der einfach versucht, den anderen reinzulegen mit allen Tricks, die er nur zur Verfügung hat. Ja, dann soziale Missstände. Damals waren die sozialen Missstände wohl so, dass man Witwen und Waisen und Fremde nicht so richtig behandelt hat. Wir haben ja auch viele soziale Missstände. Einmal haben wir viele Gastarbeiter, man könnte über das Verhältnis zu ihnen nachdenken. Aber wir haben auch soziale Missstände, dass manchmal Leute Geld kassieren für Dinge, wo es gar nicht nötig wäre. Dass jemand seinen Arbeitsplatz mutwillig vielleicht aufs Spiel setzt oder manchmal auch ebenso bewusst einfach aufgibt und dann sich finanzieren lässt. Er wartet noch so ein halbes Jahr, bis er irgendwo mal Fuß fasst und dann lässt er sich noch umschulen und schließlich ergreift er irgendwo mal wieder eine neue Arbeitsstelle. Ich möchte jetzt niemanden treffen, der arbeitslos geworden ist und darunter leidet. Das ist was ganz anderes, sondern es gibt manchmal echten Mutwillen mit sozialen Dingen. Dann wuchs die Gewalt an, Zunahme der Gewaltkriminalität. Ist bei uns sicher genauso. Zunahme der Wirtschaftskriminalität gibt es bei uns auch. Tod unschuldiger Kinder zum persönlichen Wohlergehen der Eltern. Wir leben ja immer noch in einem Euthanasiestaat, in dem jährlich über 100.000 Kinder vor der Geburt getötet werden. Zum Wohlergehen der Eltern. Oder auch nicht. Ihre Hauptlebensinhalte waren Konsum und Sex. Ich hatte gerade diese Woche so eine Jugendzeitschrift in der Hand. Ich dachte, ich hätte ein pornografisches Blatt zwischen den Fingern. Obwohl das etwas war, was alle Leute an einem gewissen Wochentag kaufen, in einem gewissen Alter. Hauptlebensinhalt, Konsum und Sex. Sie hatten eine starke Friedensbewegung im kirchlichen Bereich. Und wir doch auch. Sie hatten ein militärisches Bündnis. Ich denke, wir auch. Die Beteiligung am Gottesdienst war irgendwie verankert noch bei den Leuten, das ist vielleicht bei uns ein bisschen schwächer, aber doch fast jeder gehört noch zu irgendeiner Kirche. Und dann sagten sie, dann ist doch alles in Ordnung. Bei Gott sind wir geborgen. Dieser liebe, gute Gott, der muss doch zuständig sein für unser Wohlergehen. Und an der Stelle fand ich einen Vergleich ganz interessant. Ein guter Bekannter von uns war 2 Jahre Missionar in Äthiopien und seine Frau dort war als Ärztin tätig. Und sie haben dort einmal 14 Tage Urlaub gemacht und als sie aus dem Urlaub wieder in ihr Häuschen zurückkehrten, war alles wie gewohnt, war nicht eingebrochen worden, aber etwas hatte sich doch verändert, was sie nicht gesehen hatten. Und zwar hatten sie doch Besuch bekommen, und zwar von Termiten. Wir haben sie die nicht entdeckt. Und sie hatten in dieser Wohnung einen Holzparkettfußboden und als sie kamen, war alles in Ordnung, aber als sie den Boden betraten, brachen sie ein. Die Termiten hatten diesen ganzen Parkettfußboden total aufgefressen, nur die versiegelte Oberfläche war noch da. Die schwebte sozusagen etwas im Raum. Und als sie belastet wurde, brach sie ein. Und ich dachte, ist das nicht in unserem Leben manchmal ganz ähnlich? Dass die Sünde so das Leben, so die Substanz auffrisst, die Oberfläche ist total in Ordnung. Da merkt man überhaupt nichts, aber wenn die ganze Sache belastet wird, bricht sie zusammen. Und das hat eigentlich der Jeremia seinem Volk auch gesagt. Wisst ihr was? Ihr meint, es ist alles in Ordnung, bis hin zur Oberfläche, aber ich möchte euch eins sagen, die ganze Sache ist schon von unten her abgestorben. Braucht man nur noch zu belasten, dann bricht sie zusammen. Und er brachte ihnen dann ein neues Lied bei, das sie ja auch sehr auf Musik Wert legten, und ein poetisches Lied und sagt, das solltet ihr alle lernen. Und den Text dieses Liedes, der heißt, der Tod ist uns durchs Fenster gestiegen, ist eingedrungen in unsere Paläste. Er schlägt das spielende Kind auf der Gasse und den jungen Mann auf dem Markt und es liegen die Leichen der Menschen wie Mist auf dem Feld, wie Halmbüschel hinter dem Schnitter, die keiner sammelt. Ich weiß nicht, in wievielten Platz dieses Lied in einer Hitparade bekämen, allein schon vom Text her. Er sagte, das Lied sollten alle Leute lernen, weil bald in Zukunft die ausgebildeten Klageweiber, die so bei dem Tod von Menschen bestellt werden, die reichen nicht aus. Da braucht man auch die anderen, die müssen das Lied auch können. Der Tod ist uns durchs Fenster gestiegen. Ich sage gerade dieser Tage, dass man auch Fenstergriffe abschließen kann, das wusste ich nicht, um sich gegen Einbruch zu schützen. Aber es ist die Frage, wie sollte man den Fenstergriff abschließen, damit da der Tod nicht durchsteigt? Dagegen gibt es wahrscheinlich keine Sicherung. Es wäre die Frage, wie sieht es aus bei uns mit dem Tod? Kann es sein, dass der auch schon irgendwo durchs Fenster steigt? Oder ist er weit entfernt? Oder trifft er uns alle erst, wenn wir 80 sind oder 70? Ich denke, dass bei uns Ansätze von Tod da sind. Worin bestehen die? Ich denke manchmal, dass Teile des menschlichen Gewissens absterben. Ich bin zum Beispiel immer erstaunt, wenn man demonstriert, um gewisse Sachverhalte der Natur zu schützen und dabei Menschen zusammenschlägt oder Geschäfte zerstört. Das heißt, man möchte etwas erhalten und um es zu erhalten, zerstört man anderes. Da muss irgendwo was abgestorben sein, um auf diese Weise denken zu können, meine ich. Oder dass gewisse Moralvorstellungen unter uns abgestorben sind. Oder jeden Tag mehrere Milliarden Gehirnzellen absterben als Folge von übermäßigem Alkoholgenuss. Dass jedes Jahr viele tausend Firmen sterben und auch darin vielleicht ein Stück Tod enthalten ist. Dass wir unsere Umwelt zerstören, dass die Selbstmorde zunehmen. Ich las gerade dieser Tage, dass statistisch gesehen, in Wirklichkeit stimmt das zum Glück nicht, dass statistisch gesehen für jeden Bundesbürger im Lauf seines Lebens er zuständig ist, dass er 36.000 Pillen nimmt. Das ist nur ein statistischer Wert, weil ja viele dieser Pillen wahrscheinlich weggeworfen werden. Aber das ist auch ganz interessant, weil das vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Jemand bezeichnete vor kurzem die Depression als eine Volksseuche unter uns. Das ist sicher auch irgendwo ein negativer Einfluss, der in den Gemütsbereich hineingeht. Der Tod nimmt zu, obwohl die Leichen keineswegs wie Mist auf dem Feld liegen. Es war vielleicht mehr im letzten Krieg. Ich las mal so einen Bericht über Stalingrad, dass da so plattgefahrene Menschen auf der Rollbahn lagen, wie sonst Frösche auf der Landstraße. Menschen wie Mist auf dem Feld. Aber die Bibel sagt, dass die Endzeit durchaus auch eine Zunahme des Todes bedeutet. Statistisch gesehen nimmt er nicht zu, weil wir ja sowieso alle einmal sterben, aber einfach in diesem Ausmaß ihrer zunehmenden Katastrophen. Auch die Brutalität unter uns nimmt zu, und das ist sicher ja auch ein Stück Todeswirkung. Die Hoffnungslosigkeit nimmt zu, weil die meisten Menschen den Lebensinhalt in Konsum und Sexualität sahen, ähnlich wie damals, und jetzt feststellen, dass beides irgendwo gefährdet ist oder den Lebenssinn nicht bringt. Gott sagt ihnen also, der Tod steigt durchs Fenster, und das ist klar, der Tod ist eine Folge der Sünde. Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, die Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung. Und insofern kann man nie sagen, Genuss ohne Reue. Das heißt, genieße dein Leben, solange du jung bist, mit Wein, Weib und Gesang. Sondern irgendwo kriegt das Ding die Kurve und kommt wieder zurück. Und dann werden Dinge zerstört. Wenn wir allein einmal an den Tod vieler zwischenmenschlicher Beziehungen denken, auch unter uns, als Folge von Sünde. Schön ist, dass dieser Text hier weitergeht, dass es nicht bei dem Tod stehen bleibt, sondern eine Aufforderung dazu kommt. Da heißt es nämlich, dass man sich dreier Dinge nicht rühmen soll. Wir sollen uns nicht unserer Weisheit, Stärke und unseres Reichtums rühmen, sondern Gottes. Das heißt, hier wird die Verbindung zum Leben hergestellt wegzusehen von dem Tod. Und da werden nochmal drei Dinge ausgeklammert, die nicht zum Rühmen da sind. Einmal die Weisheit. Ich denke, das Wissen nimmt zu. Wir haben eine Bücherflut, so auf der letzten Buchmesse werden Hunderte und Tausende von neuen Büchern jedes Mal vorgeführt. Wir sind ein Volk der Dichter und Denker, zumindest gewesen. Wir haben jede Menge Bibelübersetzungen in Deutsch. Ich lese mir sagen, dass es allein 500 verschiedene deutsche Bibelübersetzungen gibt. 500. In vielen Stämmen gibt es überhaupt keine, aber bei uns gibt es 500 verschiedene. Das heißt, wir sind gut ausgerüstet mit dem Wort Gottes. Man kann es überall für ein paar Mark kaufen. Und doch sang der Matthias Claudius schon vor langer Zeit und sagte, sie spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Das heißt, mit all ihrem Wissen, mit all ihrem Können verstricken sie sich immer mehr und verlieren ganz das Ziel ihres Lebens aus dem Auge. Wir sollten uns nicht der Weisheit rühmen, auch nicht der Stärke. Jedes kleine Kind heute, wenn es richtig laufen kann, ist mächtiger als ein König vor vielen Jahrhunderten. Es hat mehr Stärke zur Verfügung. Es braucht nur irgendwo den Aufzug eines größeren Hauses zu betreten, auf den Knopf zu drücken und setzt mehr PS in Bewegung, als ein König jemals mit seiner größten Kutsche und allem drum und dran erreichen konnte. Wenn wir eine Rakete in den Weltraum schießen heute, haben wir Hunderttausende von PS, die dahinter stehen. Das sind Zahlen, an die früher niemand gedacht hätte. Wir haben Macht in der Hand, natürlich auch dadurch noch mehr Macht, Schaden anzurichten, aber auch Macht, Gutes zu tun. Auch Wissen ist Macht. Viele möchten ganz hoch hinaus, wenn man zum Beispiel allein den Wettbau sieht in Frankfurt mit den Bankhochhäusern, immer noch ein Stockwerk mehr als die Konkurrenz, ganz hoch hinaus. Die entscheidende Frage ist nur die, wo ist denn oben? Ist das wirklich da irgendwo hier in der gewissen Etage? Wir sollen uns nicht unserer Stärke rühmen, denn auch der ganze technische Fortschritt ist in einem gewissen Sinne sehr schön, aber er ist ein blinder Blindenführer, weil er kein Ziel hat, sondern er setzt sich immer nur weiter fort. Wir sollen uns nicht des Reichtums rühmen. Was ich jetzt als Beispiel bringe, soll keine Beleidigung sein, auch keine Anklage, sondern nur ein Vergleich. In Deutschland wird im Lauf eines Monats für ein Haustier oft mehr ausgegeben, als eine ganze Familie in der dritten Welt für einen Monat zur Verfügung hat. Es soll keine Anklage sein, sondern nur ein Vergleich. Das heißt, wir haben einen Reichtum, der in der Welt sicher gar nicht so häufig vertreten ist. Tolstoi schrieb mal so eine Geschichte, wie viel Erde braucht der Mensch, wo ein Mann für einen Tag Land kaufen konnte. Das heißt, alles Land, was er in einem Tag umläuft, gehörte ihm. Und der plante dann gut, aber er hat sich dann verschätzt, weil er noch immer mehr haben wollte und kam schließlich ins Rennen und erreichte sein Ziel, aber fiel dann dort tot um. Er hatte gerafft und der Verkäufer des Landes war eigentlich der Teufel in der Geschichte, der sich dann eins ins Fäustchen lachte, als er zusammenfiel. Und bei diesem Raffen, könnte man sagen, verläuft das ganze Leben im Zeitraffertempo. Zeitlupe verlangsamt alles, Zeitraffer verschnellert alles. Mancher erlebt sein Leben im Zeitraffertempo und schließlich ist es vorbei und er weiß gar nicht wie und weiß auch nicht wozu und wie es weitergeht. Wir sollten uns nicht der Weisheit, der Stärke und des Reichtums rühmen, sondern Gottes. Bei kleineren Kindern ist manchmal interessant, wenn da jemand zum Geburtstag kommt, so Kinder sind eingeladen, wofür interessieren sich die gastgebenden Kinder am meisten? Für die Geschenke. Dass da auch noch einer kommt, der mit diesen Geschenken kommt, das ist dann erst die zweite Sache. Erstmal Geschenke, ach, was ist drin? Und dann wird geguckt und schließlich entdeckt man natürlich, dass da noch ein Kind da ist, mit dem man dann später spielen kann. Aber erstmal kriegen. Und bei Gott ist es oft ganz ähnlich bei uns, dass wir Dinge von ihm gerne annehmen und uns stark dafür interessieren, aber vergessen, ihn darüber zu loben. Es gibt ja heute so diese Aufkleberwelle und ich entziehe mich ihr auch nicht. Mancher hat dann auf seinem Auto hinten, haben Sie Ihr Kind heute schon gelobt? Es wäre mir vielleicht peinlich, in so einem Auto zu fahren. Ich weiß nicht, wie die Kinder das empfinden, wenn sie in das Auto einsteigen und sich vielleicht mit den Eltern gerade gestritten haben. Aber ich finde das gut, die Kinder zu loben, obwohl ich das wahrscheinlich auch zu wenig tue. Ich habe mir überlegt, wenn wir so einen Aufkleber machen würden, haben Sie Gott heute schon gelobt? Ich meine, es ist eine ganz andere Ebene. Kinder sind wichtig zu loben, damit sie sich gut entfalten können. Aber wie ist es mit Gott? Hat er das überhaupt nötig, dass man ihn lobt? Der weiß doch selber, wer er ist und wie gut er ist. Ich denke, dass sich Gott über unser Lob freut, dass er dadurch geehrt wird. Und soweit ich die Bibel verstehe, ist die Ehre Gottes das Ziel unseres Lebenssinnes. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen und wenn wir ihn loben, dann dient das zu seiner Ehre. Wir könnten ihn also loben über dem Wissen, das er uns gibt, über der Stärke, die er uns schenkt, über dem Reichtum. Vor allen Dingen aber können wir ihn loben, weil dieser Bumerang der Sünde Jesus traf an meiner Stelle. In Jesaja 53, Vers 8 heißt es, dass er wegen der Sünde seines Volkes zum Tode getroffen wurde oder wird. Das ist schön zu wissen, da ist einer, der diesen Bumerang auffängt, der sozusagen vor mir steht und sich von diesem Bumerang der Sünde treffen lässt und sogar tödlich treffen lässt. Wer das versteht, wird Gott sicher herzlich darüber loben. Auch Christen können natürlich weiter sündigen und tun das auch. Und da gibt es wieder so kleinere, solche Flugbewegungen, wo auch Dinge da sind, die sie treffen können. Aber das Schöne ist, wenn er uns vergibt, dann wird praktisch der Flug dieser Sünde beendigt durch Vergebung. Wir können Gott loben, weil er uns tröstet, weil wir in Jesus ewiges Leben haben, weil er uns führt. Wir können ihn loben, indem wir einem anderen Menschen erzählen, wie wir zum Glauben an Jesus kamen und dadurch ihm die Ehre geben. Jemand sagte mal, zufriedene Kunden sind die beste Geschäftsreklame. Das heißt, wenn Menschen merken, dass unser Glaube unser Leben bereichert, ist das sicher etwas Wichtiges für sie, um darüber nachzudenken, was dahinter steht. Wir können Gott loben, weil er den Tod überwunden hat und wir eine wunderbare Zukunft über den Tod hinaus vor uns haben. Wir können ihn loben, weil er uns erwählt hat, obwohl er wusste, wer wir sind. Er wusste genau, welche Fehler wir noch machen, wie es weitergeht mit uns und trotzdem hat er uns erwählt und gesagt, dich möchte ich haben, dass du meine Liebe erfährst und dass du mir zur Verfügung stehst. Wir können ihn sogar loben wegen Trübsalen. Der Paulus sagte mal, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark und ich will mich der Trübsale rühmen. Das heißt, Schwierigkeiten dienen oft auch, um uns zu prägen. Wir hatten vor einiger Zeit hier mal einen offenen Abend gemacht und haben so getöpfert. Es war so schön, ein Mädchen hatte uns angeleitet, das war ganz fein. Und verschiedene Gegenstände sind dabei entstanden. Die trockneten dann und wurden hart. Aber wenn man die wieder in Wasser gelegt hätte, wären die wieder weich geworden. Inzwischen sind sie gebrannt worden und jetzt sind sie nicht mehr aufweichbar. Ich dachte, das ist sicher nicht so schön, so gebrannt zu werden, das ist so furchtbar hart und heiß. Aber jetzt sind sie haltbar. Und es kann sein, dass Gott manchmal auch solche Zeiten der Hitze benutzt, um in unserem Leben uns eine bleibende, stabile Form des Glaubens zu geben, die sich nicht wieder aufweichen lässt. Wir können Gott loben, weil er wunderbar führt. Und dieses Lob Gottes ist sozusagen das Echo des Glaubens, was wir ihm wiedergeben. Luther sagte mal, es gilt, an sich zu verzweifeln und Gott loben zu lernen. Es hieß nicht, dass er sich für irgendwie ganz mies hielt, sondern er merkte, ich versage immer wieder und könnte darüber verzweifeln. Aber ich will nicht verzweifeln, sondern ich will Gott loben lernen. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, sagten wir, Sünde ist wie ein Bumerang. Das heißt, zunächst scheint sie mein Leben als Genuss ohne Reue zu bereichern, aber irgendwo kehrt sie um und trifft mich. Wir hatten die Zeit Jeremias mit unserer Zeit verglichen und festgestellt, dass die Sünden der Leute damals eigentlich auch die unserer Zeit sind. Der Tod steigt durchs Fenster auch schon bei uns. Gut ist, dass Jesus sich von diesem Bumerang der Sünde treffen ließ. Deshalb brauchen wir uns in diesem Sinne nicht zu fürchten, weil wir wissen, er steht vor uns. Aber wir sollten uns nicht unsere Weisheit, Stärke und Reichtum rühmen, sondern Gottes rühmen. Und wenn wir ihn loben, dient das zu seiner Ehre und das entspricht dem Sinn unseres Lebens, zu Gottes Ehre da zu sein. Und deshalb wäre es schön, wenn wir im Lauf dieser Woche einmal jeder für sich öfters darüber nachdenkt, worüber könnte ich heute Gott loben?